und sich dort in der Fremde eine Zukunft aufbauen sollte. Wir hier in Deutschland wurden nicht verschleppt oder irgendwohin vertrieben, und doch gibt es viele Sorgen, die sich auf unsere Zukunft, auf unsere Sicherheiten bezüglich unserer Zukunft immer wieder so drehen. Und ähnlich wie das Volk Gottes wissen wir nicht, wie es weitergeht und was uns noch alles erwartet, was auf uns zukommt und wann wir dann endlich in unseren wohlbekannten Alltag wieder zurückkehren können. Ich habe versucht, vor 3 Wochen in der Predigt Mut zu machen, die Zukunft neu und in diesen veränderten Umständen zu gestalten. Und genau an diesem Punkt möchte ich heute noch einmal anknüpfen mit diesem Text, den wir gerade gehört haben, der noch mal viele Jahrhunderte vor dem Text des Propheten Jeremia entstanden ist. Auch dieser Text steht an einer Stelle, wo ein Neubeginn startet, wo Mut und Hoffnung mitgegeben werden soll. Nachdem durch die Sintflut dem bösen Treiben der Menschen ein Ende gesetzt werden soll, beginnt Gott und beginnen Noah und seine Familie noch einmal ein neues Kapitel auf der Erde. Und ich möchte uns diese letzten Verse noch einmal vorlesen. Die Verse 20 bis 22 aus 1. Mose 8. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott verspricht hier allen Menschen: Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es ist ein Versprechen dafür, dass es weitergeht, ganz unabhängig davon, was in der Geschichte passiert, wie sich unsere Welt gestaltet oder wie wir Menschen uns verhalten. Am Anfang der Erzählung von der Sintflut werden die Menschen dargestellt mit ihrer Bosheit und Gott entscheidet sich, dem endlich einen Riegel vorzuschieben. Noah als einzig Gerechter wird ausgesucht, dass er mit seiner Familie in der Arche überleben soll. Noah wurde bereits vor der Sintflut als gerecht befunden und dann hat er sich auf diesen verrückten Auftrag eingelassen, dass er dieses Riesenschiff bauen soll, die ganzen Tiere einsammeln soll. Und am Ende von der Geschichte baut er als Reaktion darauf, dass er gerettet wurde, einen Altar und bringt Gott ein Dankopfer. Wenn man diese Geschichte bis hierhin hört, dann kann man denken, ja, es hat funktioniert. Gottes Plan, die Bosheit aus der Welt zu vernichten, hat geklappt. Und nun ist Noah da als gerechter Mensch. Er hat das hinbekommen, er ist das Vorbild. Und wir sehen nun, die Menschen sind doch gut. Es funktioniert. Der Plan ist aufgegangen. Wir haben es verdient, dass die Welt weiter bestehen wird. Aber Gott reagiert ganz anders darauf. Eigentlich finde ich, wenn man diesen Altar sieht und das Brandopfer, dann müsste Gott doch jetzt sagen, oh ja, vielen Dank für diesen Dank, den du mir entgegenbringst. Aber die Reaktion ist, dass Gott sagt, ich sehe, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und wen sieht er vor sich? Er sieht nur Noah. Das finde ich irgendwie total verrückt, wenn ich mir die Geschichte angucke. Aber Gott erkennt hier etwas in uns Menschen, was er irgendwie erkannt haben muss, während der Regen fiel, während er Noah gesehen hat, während er die vielen geliebten Menschen verloren haben, die trotz ihrer Bosheit auch von Gott geliebt waren. Und da ist etwas in Gott passiert. Der Mensch hat sich nicht verändert, trotz dieser Situation. Der Mensch ist weiterhin böse. Und obwohl Gott nur Noah vor Augen hatte, muss er in ihm etwas von diesem Menschlichen gesehen haben. Ich merke, wenn ich das für mich lese, dass mich die Formulierung sehr verletzt. Das Ansinnen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Mein Herz ist böse von Jugend auf. Ich merke, dass sich da in mir etwas ganz stark widerstrebt, weil ich will nicht böse sein. Ich will lieb sein, ist vielleicht auch eine komische Formulierung, aber ich will gut sein und ich will, dass in mir etwas Gutes steckt und ich will nicht, dass in mir etwas Böses schlummert. Klar weiß ich, dass ich auch mal daneben greife, dass mir auch mal was misslingt, dass ich auch Menschen verletze, aber das passiert ja alles nicht mit böser Absicht. Und wenn mir etwas passiert, wo ich etwa jemanden wirklich verletzt habe oder auch mal richtig wütend geworden bin, klar, in dem Moment bin ich auch mal böse, vor allem auf meine Kinder, aber es gibt auch andere Menschen, auf die ich mal böse bin. Aber dann schäme ich mich dafür oder es tut mir leid und ich bereue es auch ein Stück weit und ich möchte so nicht sein. Ich merke, ich möchte nicht böse sein. Aber wenn Gott das hier so feststellt, dann verurteilt er Noah, glaube ich, nicht dafür, dass er böse ist. Noah hat ja auch in dem Moment nichts getan, was irgendwie zeigt, dass er böse ist. Er verurteilt nicht total unser Verhalten, aber Gott erkennt, dass in uns immer etwas schlummert, was auch Schuld in sich birgt. Dass in uns etwas schläft, auch wenn wir gute Menschen sind, so wie Noah, dass etwas in uns schläft, was doch auch zur Bosheit vielleicht fähig ist. Gott sieht eine Schuld in uns, obwohl wir uns auch oft gut benehmen, manchmal auch nicht. Und es gibt auch Menschen, wo man denkt, ja, der ist auch tatsächlich nicht immer nett. Das ist das eine, Gott sieht das in uns. Aber das andere ist, dass wir auch trotz des guten Verhaltens und trotz des Bemühens und der Liebe, die wir in unserem Herzen haben und die Gott mit Sicherheit auch sieht, niemals mit Gott auf einer Stufe stehen werden. Wir haben es einfach nicht verdient, weil wir so gut sind, dass er uns liebt und uns rettet. Und wir können uns noch so anstrengen, wir können noch so vorbildlich sein in unserem Verhalten, wir werden es nicht verdient haben. Und das ist dieser Punkt, wo ich glaube, dass Gott das auch erkennt. Und er sagt trotzdem, obwohl der Mensch so ist, obwohl er es nicht verdient hat, möchte ich, dass es weitergeht. Ich werde die Welt nicht vernichten, ich werde sie nicht schlagen, bevor ich nicht ein neues, vollkommenes Reich für die Menschen bereitgestellt hat. Egal was passiert, Gott lässt uns nicht allein, er lässt uns nicht im Stich. Und trotzdem merke ich, dass mir die Fragen in diesem Jahr dazu sehr häufig hochkommen. Was ist denn dann heute mit Corona? Ich finde, die Krankheit ist Anfang März oder Mitte März wie eine Sintflut über uns hereingebrochen und hat das Leben einfach komplett verändert. Und ja, wir können viel aus dieser Krise lernen und ich weiß auch, dass Gott manche Krisen oder auch manches Herausfordernde wirklich auch besonders nutzen kann, dass etwas Gutes daraus entsteht, dass wir Gott nochmal auf ganz neue Art und Weise erkennen. Und trotzdem bin ich mir auch genauso sicher, dass Gott diese Krankheit nicht geschickt hat, um die Menschen auszuradieren oder auszudünnen oder zu bestrafen. In diesem Bibeltext hat Gott uns versprochen, dass er die Welt nicht aufhören lassen möchte, dass er weitermachen möchte und dass er trotz dieser Krise zu uns steht. Es wird nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dieser Vers in diesem alten Lutherdeutsch, auch in der neuen Übersetzung ist es immer noch der schöne alte Satz geblieben, finde ich, bringt durch seinen Klang und durch diesen Rhythmus alleine schon so ein bisschen, tut ein wenig gut. Er gibt eine beruhigende Kraft weiter, obwohl die einzelnen Elemente mich dann persönlich gar nicht mehr so ansprechen. Saat und Ernte. Ja, ich sehe auch ganz gerne Tomaten aus. Dieses Jahr war meine Ernte irgendwie am Anfang überhaupt nicht prickelnd. Aber hinter diesen Begriffspaaren steckt trotzdem immer etwas, wo ich merke, doch, das spricht mich total an. Da ist etwas hinter und das gibt mir auch Kraft. Gott kennt die Bedürfnisse von uns Menschen. Er weiß, was wir Menschen brauchen. Und Gott hat bereits in der Schöpfung diesen Rhythmus in die Schöpfung mit hineingelegt, in das Leben, in die Welt. Bei allem, was neu entsteht und allem, was sich verändert, gibt es immer etwas, was sich wiederholt, etwas, was wiederkehrt, etwas, was Bestand hat und uns dadurch Halt gibt. Gott weiß, dass wir Menschen so etwas brauchen, etwas Bekanntes, etwas, an dem wir festhalten können, auf das wir uns verlassen können. Unser Körper und unser Leben ist eingestellt auf diesen Rhythmus von Tag und Nacht. Und mit Gottes Versprechen, die Menschen nicht zu vernichten, sondern zu ihnen zu stehen, obwohl sie es nicht verdient hat, kennen wir ja auch noch die andere Geschichte, dass Gott den Regenbogen in den Himmel gesetzt hat, um uns zu zeigen, ich werde euch nicht vergessen, ich werde immer an euch denken, ich werde die Welt nicht nochmal vernichten. Das Besondere, dieses Highlight oder dieser schöne Moment, wenn man manchmal diesen Regenbogen am Himmel sieht, wo wir auch wissen, es gibt besondere Zeiten in meinem Leben, da spüre ich das total, Gott ist da und ich kann mich auf ihn verlassen. Aber ich finde es sehr schön, dass es auch diesen Text dazu noch gibt. Es ist das Alltägliche, mit dem Gott uns das nochmal zeigen möchte. Ich werde euch nicht alleine lassen. Ich werde bei euch sein. Ich habe euch das gegeben und ich lasse euch nicht los. Dieses ganz Alltägliche, Tag und Nacht. Und dabei gibt es verschiedene Zyklen, mit denen Gott uns hier beschenkt hat. Den Tagesrhythmus, Wochenrhythmus, aber auch längere Abstände über das ganze Jahr verteilt hinweg. Innerhalb eines Jahres, wenn man sich die Natur anguckt, verändert sie sich einmal komplett. Von der Blüte, dass alles wieder neu losgeht, bis dahin, dass jetzt im Herbst die Blätter fallen. Von der Vergänglichkeit, von dem, was auch zur Welt mit dazugehört. Wir brauchen nämlich nicht nur dieses Wiederkehrende, diesen Rhythmus, sondern wir brauchen auch die Veränderung. Weil es wäre ja langweilig, wenn sich gar nichts abwechseln würde. Die Abwechslung fördert, dass wir wachsen können, dass wir neue Potenziale freisetzen. Und auch wenn Krisen stark herausfordern, sind gerade sie es, die uns oft eine ganz neue Tiefe im Leben zeigen, wo wir merken, da kann ich etwas entdecken, das hätte ich sonst nie gehabt, wenn ich diese Krise nicht gehabt hätte. Durch Herausforderungen wird uns oft deutlich, was uns wirklich wichtig im Leben ist, auf welche Beziehungen wir wirklich setzen und uns verlassen können und auch oft, wo wir Gottes Kraft brauchen und wo wir im Nachhinein merken, hier hat Gott gewirkt, hier hat Gott mich getragen. Frost und Hitze stehen hier für die Extreme in unserem Leben und zeigen uns, dass auch das manchmal dazugehört. Manches tut uns wirklich gut und wir genießen es und wir feiern es. Und anderes zieht uns manchmal richtig tief runter. Es belastet uns, es reibt uns auf. Wir brauchen neue Kraft. Manche Entwicklungen dabei sind absehbar. Wir können uns darauf einstellen. Wir wissen, dass das kommt, so wie wir wissen, dass nach dem Sommer irgendwann der Herbst kommt und dann der Winter und dann auch wieder wissen, es kommt auch wieder der Frühling und die Sonne kommt wieder raus. Wir können uns darauf einstellen und wir können uns manchmal sogar darauf vorbereiten. Und andere Dinge kommen total überraschend, überrumpelnd, so wie in diesem Jahr Corona. Es wird trotzdem weitergehen. Trotz aller Herausforderungen, es wird weitergehen. Und wir sind dabei auch ganz unterschiedlich gefordert. Saat und Ernte, das sind eigentlich beides Begriffe, die für Arbeit stehen, für viel Arbeit, für einen großen Packen an Einsatz. Aber ganz unterschiedliche Arbeit. Das eine ist die Vorbereitung auf etwas, das noch vor uns liegt, das Schaffen, das Investieren und sich um etwas abmühen. Und das andere ist das etwas einbringen, den Erfolg sehen, die Ernte einbringen, feiern, genießen. So hat Gott die Welt geschaffen und hat ihr einen Rhythmus gegeben, der Beständigkeit und Abwechslungen in unserem Leben. Das, was uns Halt und Routine gibt und Sicherheit und auch das, was uns vor Langeweile schützt, was uns herausfordert, was das Leben spannend und blühend macht. Gott weiß genau, dass wir das alles brauchen und dass die Höhen genauso wie auch manche Tiefen im Leben dazugehören. Das Fortdauernde, aber auch das, was sich zwischendrin verändert. Die Erde wird nicht aufhören, Gott ist dabei. Die Frage ist, wie können wir nun unter diesen Umständen die Zukunft gestalten? Das Erste, was Noah getan hat, als er aus der Arche herausgekommen ist, ist, dass er Gott einen Altar gebaut hat, um Gott seinen Dank zu bringen. Das war Noahs Art, Gottesdienst zu feiern. Seine Beziehung zu Gott Ausdruck zu verleihen und auch seiner Dankbarkeit. Er hat nicht damit angefangen zu sagen, so und jetzt gucken wir, dass die Tiere sich schnell alle wieder verteilen, dass wir uns ein Haus bauen und ein Dach über dem Kopf haben, dass wir neu strukturieren, wie es weitergeht oder auch gucken, wo sind die Nutzpflanzen hier auf der Erde, wo kann ich mich jetzt weiter neu orientieren, sondern das Erste ist, dass er sagt, danke Gott, ich feiere Gottesdienst, ich baue mir einen Altar. Und dieser Altar war für ihn die gewohnte Form, Gottesdienst zu feiern. Ein Brandopfer zu bringen, Gott das hinzugeben, was ihm am allerwichtigsten ist und seinen Dank auszudrücken. Wir stehen an einem ganz anderen Punkt als Noah. Wir können nicht los und raus aus der Arche und endlich wieder das machen, wie es vorher war, sondern wir stehen im Prinzip so ein bisschen noch in der Arche drinne, das Tor ist immer noch zu. Wir können noch nicht wieder loslegen. In der Arche, das war ja sogar richtig alles verrammelt. Noah konnte ja gar nicht nach draußen. In den Bilderbüchern sieht man immer mit so einem schönen Deck und er steht da oben und die Giraffen strecken den Hals da aus dem Fenster und so. Aber das war komplett zu. Der Noah hat Boote anders gebaut, als wir das heute machen würden. Da wird er kein Brandopfer drin gefeiert haben. Ich glaube, das wäre nicht so angenehm gewesen. Da musste er eine andere Form finden, wie er seinen Gottesdienst feiert. Und ich denke, er hatte da seinen Weg für, wie er in Beziehung zu Gott tritt. Und so müssen auch wir jetzt gerade schauen, wie wir unseren Gottesdienst feiern, unsere Beziehung zu Gott leben. Wir sind da als Gemeinde auf einem Weg, der immer mit ein bisschen Improvisation nötig ist. Heute sind wir hier in der Parkstraße und am Computer. Für diejenigen, die sich entschieden haben, sowieso nicht vor Ort zu kommen oder gerade jetzt die steigenden Zahlen wieder gefährlich sind, ist das eine schöne Möglichkeit. Wir nutzen auch die Räume in der katholischen Kirche. Und trotzdem ist vieles ganz anders als vorher. Vor allem, dass wir so nicht mitsingen können, dass der Ablauf vom Gottesdienst anders ist, dass wir hinterher nicht zusammen Kaffee trinken können, uns nicht normal begrüßen können mit einer Umarmung. Manchmal denke ich, oh, ich habe mich da echt schon dran gewöhnt und manchmal stehe ich vor Leuten und denke, oh, Mist, ich würde so gerne jetzt diese Person richtig begrüßen. Ja, das ist eine sehr ungewöhnliche Zeit. Die Frage ist, wie sieht es bei euch aus in eurem Alltag? Was hat sich da für euch verändert und vor allem in der Form, wie ihr Gott begegnet? Ich weiß, dass für viele zum Beispiel die Zeit des Lobpreises im Gottesdienst eine sehr wichtige Zeit war, um Gott nahe zu sein, um Gott zu spüren. Wo findet ihr jetzt diese Zeit? Wo findet das statt? Wo begegnet ihr Gott? Wie hat sich vielleicht auch euer Alltag verändert? Für viele, die im Homeoffice sind und die vorher lange zur Arbeit gefahren sind, ist jetzt vielleicht morgens mehr Zeit, um die Bibel einmal aufzuschlagen und aus der Stille neue Kraft zu schöpfen. Oder fehlt die Autofahrt vielleicht sogar, weil man gerade in der Zeit vorher immer gebetet hat? Wie ist der Weg zum Gottesdienst entspannter geworden, weil wir jetzt eine Stunde später anfangen? Nutzen wir diese Zeit anders? Kommen wir mit einer größeren inneren Ruhe zum Gottesdienst? Oder vielleicht auch der ganze Sonntagvormittag, wenn wir nicht mehr ganz so regelmäßig im Gottesdienst sind? Nutzen wir diese Zeit jetzt anders? Nutzen wir sie für eine Begegnung mit Gott? Oder verschwindet sie so im Alltag oder auch im Bett oder beim Frühstücken, weil das auch gemütlich ist? Was brauchst du gerade in deiner Beziehung zu Gott? Wo würdest du vielleicht gerne einen Altar aufbauen? Einen Altar aufbauen, um Rückschau zu halten, wo Gott dich gerettet hat. Gott hat dich gerettet. Das müssen wir uns immer wieder bewusst werden. Und Noah war das bewusst. Er hat diesen Altar aufgebaut. Wo haben wir diesen Ort für uns, dass wir Gott Dankbarkeit entgegenbringen? Wo erleben wir ihn im Alltag? Und wenn wir merken, eigentlich geht das wirklich total unter, dann mache ich euch Mut, dass ihr innehaltet und euch die Zeit nehmt, Raum und Zeit dafür. Weil manchmal ist es so schleichend und man das, ja, verliert dabei eine große Entlastung für den Alltag. Und dann als nächsten Schritt, lasst uns ein Vorbild daran nehmen, wie Gott uns den Alltag gestaltet hat. Er hat uns einen Rhythmus gegeben. Und so müssen auch wir einen neuen Rhythmus für uns finden. Einen Rhythmus, der uns an manchen Stellen sehr herausfordert, weil wir das lieben, etwas zu kontrollieren oder zu wissen, was als nächstes kommt. Aber zurzeit müssen wir damit leben, dass wir vielleicht nicht wissen, ob nächste Woche der Sportverein noch wirklich stattfinden wird, ob der lang ersehnte Besuch am Wochenende klappen wird oder ob man nicht während der Woche stundenlang über irgendwelchen blöden neuen Corona-Verordnungen sitzt und die Recherche darum ewig Zeit braucht, um zu überlegen, wie neue Veranstaltungen geplant werden können. Gestaltet euren Alltag. Schafft euch selbst Gewohnheiten und Rituale. Gerade auch solche, in denen ihr ganz bewusst Gott begegnen könnt. In denen ihr Gott mit einbezieht. Und gleichzeitig versucht, gelassen zu bleiben und euch das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Es gibt Dinge, auf die können wir keinen Einfluss nehmen. Die liegen so im Rhythmus der Welt, im Rhythmus, die uns die Gesellschaft gerade auch ein Stück weit vorgibt. So wie Jörg das gesagt hat, wir können eine schöne Arbeit haben und trotzdem suchen wir uns nicht jeden Handgriff selber aus, sondern es ist uns auch vorgegeben. Und trotzdem zeigt uns das immer wieder, Gott ist da, er ist an unserer Seite. Er hilft uns. Wenn wir mit Frost und Hitze konfrontiert sind, dann ist es manchmal nicht gescheit, darüber ewig zu jammern, sondern sich entsprechend anzuziehen. Und dann können wir auch wieder nach vorne gehen, weiterlaufen und müssen nicht frieren oder schwitzen. Und wenn wir dann selbst überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht, was als nächstes kommt, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott da ist. Dass er dabei ist, dass er weitergehen wird an unserer Seite. Er weiß, dass uns dabei nicht alles gelingt. Und auf diesem Weg durch unseren Tages-, Jahres- oder auch Lebenslauf dürfen wir wissen, auch wenn wir scheitern, Gott kennt unser Herz und er weiß, dass dieser scheiternde, manchmal auch böse, manchmal auch verzweifelte Kern in unserem Herzen auch drin ist, genauso wie unser liebenswerter. Und er hat gesagt, trotzdem bin ich immer an deiner Seite. Trotzdem können wir gemeinsam aufstehen und weitergehen und neue Wege suchen, einen neuen Rhythmus und uns an manchen Stellen dann vielleicht auch tragen lassen. Amen.